Sie haben zweimal einen Text gehört, der mit kultischer Reinheit zu tun hatte. In der ersten Lesung, Buch Levitikus, Kapitel 13 und auch im Evangelium. Das letzte Schnipselchen aus dem ersten Kapitel von Markus, bevor wir dann in die Fastenzeit starten. Reinheit gehört nicht mehr zu unserem Sprachgebrauch, oder? Egal, ob Sie hier geboren sind oder Neudeutsch. Ich vermute mal, die allermeisten benutzen Reinheit überhaupt nicht in ihrer Alltagssprache. Nachdem ich ja mittlerweile auch schon zu den alten Leuten gehöre, kann ich sagen, ich kenne das aus meiner Kindheit, aus der Werbung noch. Nicht sauber, sondern rein oder porentief rein. Aber daran erkennen Sie schon, wie alt ich bin und wie lange diese Idee zurückliegt. 40 Jahre sind das vielleicht, seitdem dieses Wort überhaupt nicht mehr mir begegnet im Wesentlichen. Und wenn wir es im religiösen Zusammenhang hören, dann geht es immer im Regelfall, wenn jemand Reinheit hört, sofort um Sexualität und Assoziation schmutzig. Das darfst du nicht, das tut man nicht, da fasst man sich nicht an, da denkt man nicht dran, da spricht man nicht drüber. Das wird mit dem Kapitel Reinheit verbunden. Jesus ist natürlich ein orthodoxer Jude, der sich an die Gesetze hält. Deswegen spielen die Reinheitsvorschriften des alten Bundes eine Rolle, wie sie in der Tora, den fünf Büchern Mose, festgehalten sind. Und da gibt es Reinheit in verschiedener Ausprägung. Es geht um die, was weiß ich, Reinheit von Gefäßen. Es geht um die Reinheit von Nahrungsmitteln. Es geht um die Reinheit von bis hin zu Gebäuden und Kleidungsstücken und natürlich dann auch Menschen. Aussatz als Krankheit, als Hautkrankheit, die einen Menschen nach und nach auffrisst. Wenn man es ein bisschen abstrakter formuliert, kann man sagen, wenn es um Reinheit geht, dann geht es eigentlich immer irgendwo um Gesundheit. Gesundheit, das ist das große Thema überhaupt. Sitzt ein Mann unter uns, der behauptete, der nächste Kondratjew-Zyklus hat mit dem Thema Gesundheit zu tun. Als der Bereich, wo Menschen bereit sind, viel Geld auszugeben. Das ist ja auch faktisch so. Gucken Sie mal an, was Leute so auf TikTok und Insta posten. Hat ganz viel mit Gesundheit oder vorgestellter Gesundheit zu tun. Und diese Reinheitsvorschriften des alten Bundes gehen dann immer irgendwie auch um das menschliche Zusammenleben, um Beziehungen, um Sexualität und am Ende um Leben. Gucken wir uns mal die Bereiche von Reinheit einzeln an. Jemand, der aussätzig wird, hat ein großes Problem. Lepra nennen wir das heute, eine, glaube ich, bakteriell verursachte Krankheit, die nach und nach die Nervenbahnen zerstört. Dadurch empfinde ich nichts mehr, verletze mich, es entstehen Wunden, die nach und nach eben auch faulen können und dann sterben mir nach und nach Gliedmaßen ab, weil ich unempfindlich bin. Heute Gott sei Dank heilbar. Jemand damals, der Lepra hatte, eine ansteckende Krankheit, wurde ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil er nicht heilbar war und nur das Risiko barg, andere anzustecken. Also diese Person verlor jegliche soziale Zurückbindung, jede Unterstützung, meistens auch von der Familie, jede Form Beziehung zu leben, die Gesundheit und am Ende das Leben. Aussatz. Schutz einer Gemeinschaft vor einer Einzelkrankheit. Im Bereich von Lebensmitteln ist das dann noch ein bisschen komplizierter. Wir verstehen ja nicht, warum die Juden sagen, das ist rein, das ist unrein. Warum darf ich Schwein nicht essen? Oder warum darf ich irgendwelches Krabbelgetier nicht essen, wie es Petrus in seiner Vision sieht in der Apostelgeschichte? Und wo ist das Problem, wenn ich jetzt Milch und Fleisch zusammenbringe und das Zicklein in der Milch seiner Mutter koche? Haben wir heute kein Problem. Fleisch in Butter anzubraten ist für einen orthodoxen Juden völlig undenkbar. Da wird was vermischt, was nicht zusammengehört in ihrer Vorstellung. Zum Thema Vermischung komme ich am Ende. Und bei Sexualität hat es auch immer sowas mit Gesundheit und Leben zu tun. Also wenn Sie nun mal den Bereich der Monatsblutung nehmen, eine Frau gilt in dieser Zeit als unrein, also ein Mann darf sich ihr nicht nahen, Das bedeutet ganz praktisch, ein Geschlechtsverkehr findet nicht statt innerhalb der Tage, in der die Frau sicher nicht fruchtbar ist. Und dann, wenn sie kultisch gereinigt ist, nähert sich's wieder dem Eisprung, dann ist sie wieder fruchtbar. Also diese Reinheitsvorschriften haben auch immer irgendwie was mit Leben, Fortpflanzung, Weitergabe von Leben zu tun. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen vergeistigter denken. Man kann sagen, gut, es geht bei Reinheit immer um Gesundheit, um das, wie Beziehungsleben zusammen funktioniert. Dass zum Beispiel Kinder auf die Welt kommen oder eben keine und die Zeit vermieden wird, wo keine Kinder gezeugt werden. Bei Israel ist es noch ein bisschen schwieriger. Warum darf sich das Volk Israel nicht vermischen? Die großen Führer haben das ja gemacht. Also beispielsweise der große Mose hat sehr schnell verstanden, dass Kuschiterinnen sehr schöne Frauen sind. Das sind Sudanesinnen oder Äthiopierinnen. Schlanke, hochgewachsene Frauen mit einer schönen, dunkel schimmernden Haut. Mose durfte das. Als sich seine Schwester Miriam darüber aufgeregt hat, ist sie bestraft worden von Gott. Und auch der weise Salomo, wissen Sie, wie groß dessen Harem war? Der hatte nicht weniger als 1000 Frauen. Ich weiß nicht, wie man das organisatorisch macht, aber bei ihm war das so. 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Und Kohelet, der Prediger, schreibt, dass er alles ausprobiert hat, selbst die Freude jedes Menschen einen großen Harem. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Gott verbietet das für die Israeliten, sich mit anderen zu vermischen, weil er sein Volk ganz konkret für sich allein haben will. Und das ist der große Sprung, den sie mit mir heute Abend in der Dunkelheit machen müssen, ob sie wollen oder nicht. Weg von der Reinheit hin zur Frage von Vermischung. Und da muss ich noch eine Ebene weitergehen. Vermischung ist auch ein Wort, was in unserem Wortschatz nicht unbedingt vorkommt. Ich hatte mal, ein Freund sagte mir mal, als er mich kochen sah, ich habe endlich verstanden, was Kochen ist. Kochen ist einfach nur mischen. Du musst einfach nur alles zur richtigen Zeit zusammenmischen und das ist Kochen. Wenn man mit geistlicher Begleitung zu tun hat, stellt man fest, dass alle Menschen vermischt sind. Wir haben im Regelfall nie einseitig geordnete Motive, sondern wir haben immer eine Mischung von guten und schlechten Motiven zusammen. Ja? Also, wenn ich heirate, kann ich das total selbstlos tun, ist aber auch immer ein bisschen Egoismus dabei. Wenn ich mir Kinder wünsche, ist das etwas selbstlos, aber auch immer etwas egoistisch. Wenn ich Sport mache, ist das natürlich was für die Gesundheit, aber auch ein bisschen was fürs Ego und für die Eitelkeit. Und so könnte ich das auch in den geistlichen Themen fortsetzen. Der Mensch ist immer vermischt. Theologisch gesprochen ist bei uns immer Gutes und Böses beisammen. Verstehen Sie? Und die Reinheitsvorschriften möchten den Menschen dafür sensibilisieren, dass aus unserem Kuddelmuddel eine saubere Trennung passiert. Das Heilige ist das, was für Gott vorbereitet ist. Gehen Sie noch mal einen letzten Schritt mit zu den berühmten Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt. Die merkwürdigerweise 6. Seligpreisung heißt: Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reines Herz. Reinheit, kultische Vorschriften, Nahrungsmittelreinheit, Heiratspolitikreinheit, Aussatzreinheit. Was hat das jetzt mit dem reinen Herzen zu tun? Ein Mensch, der ein geteiltes Herz hat, kommt Gott nicht näher. Wenn ich mit Gott Deals machen will, weil es mir vielleicht besser geht, wenn ich gottgefällig lebe, weil ich vielleicht mehr Geld verdiene, wenn ich mich an die 10 Gebote halte. Das wären vermischte Motive. Das ist kein reines Herz. Ein solcher Mensch schaut nicht Gott. weil bei Gott nichts vermischt sein kann. Und deswegen dieses Heilungswunder heute. Wenn Jesus diesen Menschen berührt, dann hört alle Vermischung und alle Spaltung in diesem Menschen auf. Gott berührt ihn, er wird heil, er kommt ganz auf die Seite des Heiles und ist ganz bei Jesus. Jesus hat Mitleid und berührt. Damit die Juden das verstehen, passiert das im Alltag permanent. Der Jude muss permanent darauf achten, dass er im Bereich der Reinheitsvorschriften bleibt, dass er eben nicht vermischt, dass er klar auf Gott ausgerichtet bleibt. Und das gilt auch jetzt kurz vor der Fastenzeit für jeden von uns, für mich und für Sie. Gott möchte, dass wir ihn schauen. Und ich kann ihn nur schauen, wenn ich mir klar werde, stopp, ich habe immer vermischte Motive. Da ist immer Egoismus dabei und auch ein bisschen was von Gott. Es wird Zeit, Ordnung zu schaffen, das Vermischte rauszuschaffen und sich ganz aufzusparen, könnte man sagen, für Gott. Das ist die Idee hinter der Reinheit. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen das ein bisschen zu erklären, was es bedeutet, mit ungeteiltem, mit reinem Herzen Gott zu dienen und was es bedeutet, eine Sehnsucht auszusprechen: Jesus, ich will dich schauen. In der Messe wird dreimal die Sünde vergeben. Am Anfang beim Kyrie, wissen Sie, klar, Schuldvergebung. Ich spreche auch die Vergebungsbitte aus, aber es ist genauso eine Sündenvergebung, wenn Sie das Wort Gottes hören, das war jetzt gerade im Evangelium, und wenn Sie die Kommunion empfangen. Weil Sie können eben nicht geteilt sein, Sie können nicht getrennt sein von Gott und mit Gott zusammen. Deswegen sitzen Sie hier im Dunkeln, weil Sie raus möchten aus Ihrer Trennung, aus Ihrer Verwirrung hinein in die Klarheit und Freiheit Gottes. Werden Sie rein. Sehen Sie Gott. Amen.